Biodiversität. Zwar ein recht sperriger Begriff, aber dafür umso bunter und vielfältiger ist ihre Bedeutung. Ein spannendes Themengebiet, das viele Fragen aufwirft, die nur darauf warten, von echten Expertinnen und Experten beantwortet zu hören. Kurz, ein Fall für uns. In Zusammenarbeit mit der Initiative Supergut widmen wir der Biodiversität daher eine Spezialreihe. Ich höre, lohnt sich.
Supergut präsentiert. Peter und Paul wollen es wissen. Die Biodiversitätsfolgen. Heute: Biodiversitätsziele im Spannungsfeld Politik, Wirtschaft und Wissenschaft mit Dr. Eva Spehn.
Hallo miteinander zum Podcast aus dem Supergut Camp ohne Supergut Labs heute. Darum ist es so gross. Paul und wir sind nur noch erhöht. Das hört man nicht, aber das sieht man, wenn man es schaut. Genau, Staffelfinale haben wir heute, die 5. Folge in der 2. Staffel. Wer hat das schon geschafft? Also bei Netflix wäre das schon eine Auszeichnung. 3. Staffel, mal schauen. Wir haben so gehört, kommt darauf an, wie die Rückmeldungen sein. Aber wir haben aber ein würdiges Finale, weil heute geht es um das Thema Biodiversitätsziele im Spannungsfeld von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Mhm. Ein Königsthema.
Ja, aber wir haben den richtigen Gast dafür.
Wir haben den richtigen Gast dafür und ich freue mich, dass du oder wieder dabei bist.
Danke.
Mein super guter Podcast-Partner, um nochmal mit einem Kompliment die Staffel, die letzte Folge einzuleiten. Aber glaub, bevor wir jetzt uns da gegenseitig Honig ums Maul schmieren, stell doch du einmal unseren Gast vor.
Jawohl, das mache ich sehr gern. Heute zu Gast ist Eva Spehn. In Stichworten kurz dich vorgestellt. Du bist studierte Biologin, hast promoviert in Basel, arbeitest in Bern seit 2012 als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forum Biodiversität der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz, bist dort Expertin für internationale Biodiversitätsfragen, forscht natürlich auch in der Richtung, etwa Bedeutung oder Auswirkung des Klimawandels oder auch der Bodennutzung, der geänderten, wie die diese Faktoren die Biodiversität beeinflussen, bist Koordinatorin für die Schweiz bei der IPES. Das ist vielleicht wenigen vom Namen bekannt, das ist die Abkürzung für den Weltbiodiversitätsrat, kann man das so eindeutschen. Und du bist auch Teil der Schweizer Delegation an der Weltklimakonferenz, Weltbiodiversitätskonferenz, entschuldige, habe ein bisschen gewesen, und zwar konkret bei der Gruppe 15, die 17er gibt es ja erst, in Montreal im Jahr 2022 und hast dort auch Liechtenstein als in der Schweizer Delegation mehr oder weniger vertreten.
Ein Kollege war der Liechtensteiner Vertreter, aber wir sind manchmal zu ihm. Wir sagen, wir gehen jetzt nach Liechtenstein rüber.
Das wäre gleich meine erste Frage an dich. Wie ist der Connex zu Liechtenstein oder welche Erfahrungen, beruflichen Berührungspunkte hast du da schon gehabt?
Also wenig, außer eben diese COP15. Ich bin mal nachts durchgefahren auf dem Weg nach Ungarn mit dem Nachtzug und jetzt bin ich mit dem Fahrrad hergefahren, aber sonst hatte ich noch nicht viele Gelegenheiten in Liechtenstein. Genau, aber eben diese enge Verbindung politisch, oder dass wir da die COP-Delegation, beide Länder mitstemmen, das hat mich aufmerksam gemacht.
Und der Kollege, mit dem du warst, der Liechtensteiner, wie war da die Erfahrung?
Ja, der hat eben so eine krasse Urkunde bekommen von eurem Fürst. Ja. Wir kriegen auch so eine vom Bundesrat quasi. Also man kriegt ein Verhandlungsmandat von der Regierung. Unsere ist so eine nüchterne, also schon hübsch, so mit einem Schweizer Kreuz eingeprägt, aber diese Liechtenstein-Urkunde, wow. Ja.
Also das ist die klare Bewerbung, das nächste Mal würdest du gerne Liechtenstein vertreten.
Genau, aber ja, gehen wir doch mal in Medias Res. Also Konferenzen wird ja immer verhandelt, was denn der Stand der Dinge ist. Was ist denn der Stand der Dinge? Man hört ja ganz viel zum Thema Biodiversität. Wie ist es zum Beispiel bei uns, Liechtenstein, Schweiz? Ist es so extrem, wie man es hört? Ist es schlimmer, als man es vielleicht hört? Oder wie schätzt du die Situation ein?
Also, ich weiß nicht genau, was man hört. Die Wahrnehmung ist auch unterschiedlich, aber es ist jedenfalls, die Situation ist schlecht, der Biodiversität. Es geht zum Teil in Teilen aufwärts. Dort, wo man Artenforderungsprogramme macht oder was tut, Naturschutz hilft. Aber tendenziell ist es sehr schlecht. Ja, also 35% der Arten, die man beobachtet von den 10.000 in der Schweiz, sind gefährdet oder stark gefährdet. Und die Hälfte der Lebensräume sind gefährdet. Also es sind keine guten Zahlen. Sie sind sogar noch schlechter als die globalen Zahlen.
Bei uns. Also wir sind noch schlechter als...
Was rote Listenzahlen angeht, ja.
Und das sind oft Zahlen, die man zur Kenntnis nimmt, aber wenn man jetzt nicht sehr naturaffin ist, spürt man es wahrscheinlich nicht. Gibt es schon Auswirkungen, die Otto Normalverbraucher einfach tagtäglich auch schon spürt, ob das Ernährungssicherheit ist oder andere Dinge, die spürbar sind?
Also die Ernährungssicherheit, die versuchen wir ja aktiv zu fordern oder in der Landwirtschaft. Also das ist eine materielle Naturleistung, die wir aktiv fordern. Also wir holen immer noch mehr raus von Jahr zu Jahr. Also das ist nicht eine Leistung, die nachlässt. Es ist nur die Langfristigkeit ist das Problem. Wie gut bleiben die Böden erhalten, wenn man sie so bewirtschaftet, intensiv, wie wir es jetzt machen. Aber was wirklich schlechter wird, sind die regulierenden Leistungen, also eben Bodenqualität, Wasser, Qualität, Klimaregulierung, solche Dinge. Also wichtige Leistungen aus der Natur, die wir täglich beziehen, gratis, und die lassen tatsächlich nach, eben weil die materiellen Leistungen von uns so stark gesteigert werden. Und andere Leistungen, von denen man so selten hört, die aber total wichtig sind für alle, sind eben diese nicht materiellen Leistungen wie Erholung oder spirituelle Inspiration oder auch für die Wissenschaft, Studienobjekte, was haben wir noch, Zukunftsoptionen für die Kinder,
ja.
All diese Leistungen, die gehen aber auch zurück. Das ist wirklich, ja.
Gibt es aber, weil das eben so vielschichtig ist, gibt es eine kulturelle Definition von Biodiversität, wo man sagt, das ist auch von Kontinent zu Kontinent oder sogar von Land zu Land unterschiedlich, da wird was anderes drunter verstanden, oder gibt es eine allgemeine Formel?
Es gibt eine allgemeine Definition von der Biodiversitätskonvention, eben diese drei Ebenen, genetische Vielfalt, Artenvielfalt, ja. Ökosystemvielfalt, Vielfalt von Interaktionen. Die ist eigentlich anerkannt von allen Ländern. Aber dann gibt es natürlich unterschiedliches Wissen, das dazu beiträgt. Wissenschaftliches Wissen ist eines, aber indigenes oder lokales Wissen ist auch sehr wichtig. Zum Teil wissen Lokale sehr viel mehr wie Wissenschaftlerinnen von dem Ort, wo sie sind, oder Indigene. Und das Wissen wird eben von IPBES, von dem Weltbiodiversitätsrat, auch abgeholt. Es ist nicht nur wissenschaftliches Wissen, was zusammengefasst wird, sondern und das muss man wirklich regional anschauen. Es ist nicht sowas wie CO2, was sich vermischt oder und überall dann gleich ist, sondern Biodiversität ist lokal sehr verschieden, und deshalb muss man es auch lokal studieren und dann regional anschauen.
Bevor wir vielleicht einen Blick auf die Spannungsfelder werfen, wo momentan herrschen in dem Thema, wo insbesondere die aus der Politik wahrscheinlich momentan spannende Entwicklungen sind, nicht unbedingt gute immer, ist die Wahrnehmung vom Thema von der Biodiversitätskrise oder von dem Verlust von biologischer Vielfalt, wo wir ja haben, ist das weltweit vorhanden? Ist es bei uns mehr als anderswo? Oder haben wir noch wiederum das Gefühl, wir sind da die Speerspitze der Bewegung, sind eigentlich irgendwo im Mittelfeld? Also wie kann man das einteilen?
Also das Kuriose an der Schweiz ist, dass die Leute denken, in der Schweiz ist es gut und global geht es der Biodiversität schlecht. Mhm. Und dass es aber auch im Land wirklich dringende Maßnahmen ergriffen werden müssen, das sehen viele Leute nicht. Und man gewöhnt sich ja auch an so einen Zustand, also wenn einfach Biodiversität fehlt und man das gar nie erfahren hat, dann merkt man es gar nicht, oder? Diese Shifting Baseline, dass Kinder heute eine andere Natur erfahren, wie ich sie als Kind erfahren habe. Und ich habe es zum Teil auch schon wieder vergessen, wie es war, oder? Und ich war neulich mal in Österreich in den Ferien und da gab es ganz, ganz viele Insekten dort in dem Ferienhaus, in und ums Ferienhaus. Und dann dachte ich, wow, das ja. war's, so war es früher. Überall ja. Ohrwürmer und so. Ich habe das irgendwie total vergessen. Und ja, also das ist ein Problem, oder? Die Wahrnehmung ist, ist wirklich schwierig einzuschätzen, was die Leute... Aber im Sorgenbarometer ist Biodiversität zumindest im 10-Jahres- Fenster ist es an zweiter Stelle beim WEF oder beim ja. World Economic Forum.
Ich habe es vorher verwechselt, aber beim Klimawandel mhm. hat man ja so griffige Zahlen, diese 1,5 Grad etc. Es gibt so Zahlen, wo man sagt, auch die man als Ziele definieren kann bei der Biodiversität, wo man sagt, das ist so ein indifferentes Gefühl für die meisten, aber man kann es auch festmachen, so wie es beim Klimawandel für viele spürbar ist.
Ja, die haben wirklich einen großen Vorteil, dass sie diese CO2-äquivalente Erwärmung, das direkt linear gekoppelt ist, physikalisch, das haben wir nicht, oder? Also, und wir haben es diskutiert bei den neuen globalen Biodiversitätszielen, haben wir nicht ein Ziel, so ein Apex-Ziel, ja. oder? Und wir haben lang diskutiert, aber wir haben keins gefunden. Also es ist einfach zu komplex. Man kann es nicht auf eine Zahl reduzieren. Aber wir haben jetzt schon ganz gute Indikatoren gefunden, die tatsächlich global gemessen werden können in jedem Land. Headline-Indikatoren heißen die. Und die sind jetzt gerade alle eingereicht worden. Die Länder mussten jetzt gerade den 7. Nationalbericht für die Biodiversitätskonvention abliefern, jetzt Ende Februar. Und es haben wirklich 128 Länder haben einen Bericht eingereicht. So viele haben noch nie eingereicht. Mhm. Und jetzt sind sie gerade am Analysieren. Ich habe es noch nicht, den Vergleich noch nicht gesehen. Aber
wir hoffen, wir haben ihn eingereicht, Liechtenstein. Man weiß es nicht. Ist es nicht auch die Schwierigkeit beim Klimawandel? Sieht man vielleicht, okay, es hat immer weniger Schnee oder es wird vielleicht immer ein bisschen wärmer. Biodiversität ist noch schwierig zu vermitteln, weil es ist ja grün und es hat ja noch Tierle. Also jetzt ganz blöd hergeredet, aber ist wahrscheinlich auch unheimlich schwierig zu vermitteln, dass sie abnimmt, weil sie nicht so direkt sichtbar ist vielleicht.
Ja, es ist zu grün, das ist das Problem von Stickstoffüberdüngung. Ja, es ist, wenn man sich nicht interessiert und nicht regelmäßig schauen geht, Vögel oder Käfer oder sich irgendwas, wie es quasi so selber quasi monitort, dann kriegt man sie nicht mit, ja. Mhm. Oder nur so, irgendwann habe ich mal gemerkt, dass ich eigentlich mein Schlafzimmerfenster nachts offen lassen kann, Licht anlassen, überhaupt kein Problem, keine einzige Schnake kommt rein. Vor ein paar Jahren war es noch nicht so. Also das ist, da merkt man dann schon, aber oder man merkt, oh, ich habe noch keine einzige Feldlerche gehört dieses Jahr. Mhm. Aber wenn man Feldlerchen gar nicht kennt oder, oder eben ja, nicht regelmäßig in Kontakt kommt oder immer das gleiche Gebiet regelmäßig besucht, dann merkt man es vielleicht gar nicht. Und dann muss man aber, man kann es schon vermitteln, finde ich. Also wenn man nur schon die Zahlen anschaut, wie stark der Mensch Natur beeinflusst hat. Oder bei diesem globalen Bericht vom Weltbiodiversitätsrat, der hat sogar mir, obwohl ich mich dauernd damit befasse, kurz mal irgendwie
Den Atem geraubt,
ja. Und es waren einfach die Zahlen. Wir haben 75% der gesamten Landfläche hat der Mensch wesentlich beeinflusst. Also es ist nicht mehr so wie ursprünglich. 66% der Ozeanoberfläche, 84% der Feuchtgebiete sind verschwunden seit den 70er Jahren, also seit ich auf der Welt bin. Und so, und 4% aller Wildnisgebiete nehmen pro Dekade ab. Also es schmilzt wie, ja, wie die Gletscher an der Sonne. Also es ist wirklich.
Jetzt hast du ja über die viele Jahre schon die internationalen Entwicklungen verfolgt und das war Teil deiner Arbeit. Muss man leider auch sprechen, es gibt kein Thema, wo man da nicht vorbeikommt. Aktuell kommt ja noch dazu ein anderer Gegenwind, nehme ich an. Ich sage jetzt nur den klassischen Stichwort Trump, der da sozusagen viele Dinge aufgekündigt hat oder der von Umweltschutz oder von Biodiversität wahrscheinlich gar nichts wissen möchte, kommt dazu. Natürlich Auswirkungen durch die Kriege etc. Ist das eine ganz spezielle Zeit, die du in der Abfolge und deiner Erfahrung jetzt sagen kannst, da ist jetzt wirklich momentan sehr viel im Argen, was noch zusätzlich dazu kommt?
Ja, es ist natürlich, die Politik an sich ist im Argen, oder? Wir haben den transformativen Wandelbericht verabschiedet Ende 2024 und dachten, okay, jetzt transformativer Wandel, wir wissen jetzt, wie es geht. Und dann eben 20 Tage später ist er an die Macht gekommen und es gab transformativen Wandel. Aber ja, genau, exakt genau in die falsche Richtung. Also wirklich genau Konzentration von Macht und Reichtum, Priorisierung von kurzfristigen materiellen Gewinnen, all diese zugrunde liegenden Ursachen von Biodiversitätsverlust sind jetzt aktiv Teil der Politik. Also und was wollte ich noch sagen? Das andere Problem ist, dass das faktenbasiertes Argumentieren nichts mehr wert ist. Also dass Fakten wie so relativiert werden, ja, als Meinung und dass Fake News wirklich in die Gesellschaft kriechen. Mhm. Das finde ich eigentlich fast doch das Schwierigere, weil man kann sich gar nicht mehr auf Fakten, wenn man Fakten präsentiert, dann zählt das nicht als mehr als einfach eine Meinung. Und das finde ich irgendwie.
Fakten sind wozu? Weniger wert oder nichts
weniger mehr wert.
In gewissen Diskussionen. Aber wie ist es denn bei so Biodiversitätskonferenzen, internationalen? Macht es überhaupt noch Freude, dass man dort hergeht? Oder regt man sich 14 Tage lang auf? Entschuldigung für die dumme Frage, aber es ist ja wahrscheinlich unheimlich schwierig, sich in so Kreis zu bewegen, wo Basiswiderstand kommt.
Ja, es macht schon noch Freude. Man trifft viele Kollegen und es geht schon auch was voran. Man kann sich auch auf Sachen einigen, immer noch global. Das funktioniert noch. Es ist schwieriger geworden, muss ich zugeben. Es gibt wirklich Länder, die den Prozess aktiv konterkarieren. Man kann ja wirklich, man muss auf Konsens verhandeln oder alle müssen einverstanden sein. Und dann kann man natürlich als einzelnes Land schon recht stark blockieren und mühsam, einfach den Prozess sehr mühsam machen. Dann geht die Verhandlung bis in die Nacht und dann wird man nicht fertig. Und dann muss man nochmal eine COP, zweiter Teil veranstalten. Also es ist schwieriger geworden, aber es funktioniert immer noch. Und ich finde immer noch nach wie vor, wir haben keine Alternative dazu. Also es gibt keinen anderen Raum, wo wir global uns über diese Dinge verständigen und was abmachen, was eigentlich für alle gilt. Das ist nach wie vor und das ist wirklich ein schützenswertes Gut, die UNO und all diese Abkommen und Verhandlungen.
Wenn man jetzt den Bereich Politik, den wir jetzt besprochen haben, wenn man den Bereich Wirtschaft auch in dem Spannungsfeld, wie stehen da die Zeichen Richtung Biodiversität? Ist da ein Silberstreif am Horizont, dass die Wirtschaft, vielleicht ist das ein furchtbarer Vergleich, aber durch die erneuerbaren Energien sind ja gewisse neue Wirtschaftszweige aufgegangen oder neue Produkte etc. Gibt es sowas mit viel Fantasie auch im Rahmen der Biodiversität, dass es da Firmen gibt, die auch da wirtschaftlich profitieren können von mehr Biodiversität?
Also ich merke, dass die Wirtschaft sehr aufmerksam geworden ist auf Biodiversität. Zum einen, weil sie gemerkt hat, dass sie auch ein Risiko hat, wenn die Natur nicht mehr die Dinge liefert, die sie liefern, die sie für sie brauchen. Also es sind Risiken dabei und auch Chancen. Also und Und es gibt jetzt gerade einen neuen Bericht vom Weltbiodiversitätsrat zu Business and Biodiversity, wo diese Risiken und Opportunitäten aufgezeigt werden, wo auch der Impact oder der Einfluss von Wirtschaft auf Biodiversität aufgezeigt wird. Und da ist der Hebel ist natürlich riesig. Also wenn man dort nur ein bisschen was ändert, kann man sehr viel mehr ändern wie mit noch ein bisschen mehr Naturschutz. Also die Zerstörungsmacht ist immer noch ziemlich groß, oder? Wenn man die ein Stück weit verringert oder dazu die Firmen dazu bringt, überhaupt darüber nachzudenken, was sie eigentlich anrichten und wie man es besser machen kann, kann das auch wirtschaftlich langfristig sehr sinnvoll sein. Und es gibt jetzt auch eins der globalen Ziele ist, dass die Wirtschaft darüber berichtet, über ihren Biodiversitäts-Impact. Und zum Beispiel auch die Finanzmarktaufsicht in der Schweiz ist darauf aufmerksam geworden und sie haben verlangt jetzt von den Banken ab 2028, dass sie die Risiken von Biodiversitätsverlust ausweisen müssen. Mhm. Und also es bringt wirklich die Leute zum Nachdenken. Es ist nicht ganz so einfach, es zu messen, oder? Es ist nicht so wie der CO2-Ausstoß von der Firma. Aber der Weltbiodiversitätsrat hat jetzt so eine ganze Palette an Methoden aufgezeigt und es gibt jetzt eigentlich wie keine Ausrede mehr. Man kann Biodiversität integrieren in seine Entscheidungen als Firma. Es ist nicht immer straightforward und auch zum Teil hat es nicht wirklich gute Daten, aber man kann es auf alle Fälle mal gut damit anfangen.
Aber darüber bricht der Mörser. Ist ja immer noch etwas anderes, als dann wirklich auch was ändern. Also hat es Konsequenzen. Am besten wäre ja, wenn es entweder in der Wirtschaft, wenn es ändert, dass man sieht, okay, ich kann vielleicht, wie du vorher gesehen hast, ist ja auch nichts Verwerfliches. Es kann ein neuer Industriezweig entstehen, wo der Schutz von der Biodiversität darf man ja auch Geld verdienen. Es ist ja nichts Schlimmes damit. Oder wenn es einfach auch in der Einstellung sich was ändert. Es erreicht man aber wahrscheinlich halt nicht mit Bericht, sondern nur mit Überzeugungsarbeit, oder?
Ja, und es ist wirklich schwierig, mit Biodiversität Geld zu verdienen. Das ist schon.
Ja, gut, ja, okay, ja, ja. Es ist schon jetzt Hauptziel.
Man kann,
aber,
ja, genau.
Ja, aber wenn jetzt jemand das herbrächte, dann hätte er ja eine innere Motivation. Ich will damit sagen, wie kann man die Wirtschaft übers, du musst berichten, vielleicht motivieren, da mitzumachen. Gibt es da positive Beispiele zum Beispiel?
Ja, es gibt dieses Swiss Green Economy Symposium, das ist jedes Jahr und ich merke, wie viele Leute interessiert sind aus der Wirtschaft an Biodiversität. Es wird immer ein wichtigeres Thema und sie erzählen auch Beispiele, was sie jetzt schon alles gemacht haben. Es ist wirklich ganz erfreulich, muss ich sagen.
Wobei, ich glaube, es gibt keine Firma mehr, die sich nicht mehr Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreibt, ob das jetzt ernst gemeint ist oder ob das ein schöner Slogan ist. Aber das ist ja definitiv vielleicht auch ein Schlüssel, wo man sagt, da kann man nachbauen, weil Nachhaltigkeit ist einfach omnipräsent. Und vor allem, was ich ja auch schön und spannend finde, es gibt ja viele große Konzerne oder Firmen, die das ja nicht nur auch aus irgendeiner inneren Überzeugung machen, sondern die sagen, Spitzenkräfte kriegen sie nur mehr, wenn sie eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft, der Natur gegenüber auch zeigen, leben. Das könnte ja auch so ein Hebel sein, wo man sagen kann, über diese Experten, die man haben möchte, über Menschen, die einfach über den Tellerrand hinaus denken, das könnte ja vielleicht auch möglich sein. Oder hast du da irgendwo schon einmal Signale empfangen?
Ja, es ist vor allem auch ein krasses Reputationsrisiko, wenn man Greenwashing betreibt und das dann nicht einhält. Es kommt auf alle Fälle raus. Und auch wenn man eben langfristig wirtschaftet, quasi nachhaltig wirtschaftet, hat man ja auch was davon. Also man sägt nicht den Ast ab, auf dem man sitzt. Das ist ja schon mal ziemlich gut, oder eigentlich?
Sollte man, ja. Aber es gibt sicher der Trend, das glaube ich auch, dass heute Unternehmer, wenn sie junge Talent gewinnen wollen, wahrscheinlich auch in dem Bereich, was liefern wir und was glaubwürdig liefern wir. Also bin ich auch überzeugt. Und die Wirtschaft per se ist ja nicht auf Zerstörung ausgelegt. Ja. Darf man nicht unterstellen, sondern man muss sich einfach mit Argumenten davon überzeugen. Und ob denn Politik dort immer das richtige Beispiel dafür ist natürlich ein anderes Thema, weil ja auch vielleicht nicht immer alles so gelebt wird wie beschlossen?
Ja, Politik ist eben gefragt, um die Rahmenbedingungen zu verbessern und die Anreize anders zu setzen, sodass es sich lohnt, eben Biodiversität stärker in seine Entscheidungen einzubeziehen als Firma. Mhm.
Sorry, ich muss noch mal kurz auf Politik zurückkommen. Du hast also Politik schon jetzt ab, aber das lässt mir jetzt keine Ruhe. Macht Politik im Liechtenstein, ist jetzt vielleicht schwierig zu beurteilen, in der Schweiz genug? Oder hättest du mehr wünschen, was man vielleicht klarer noch machen könnte?
Also Politik ist ja verschieden, oder? Also die Gesetze sind sehr gut. Wenn man die Texte liest, denkt man, wow, das ist wirklich klasse. Es fehlt an der Umsetzung. Mhm. Und da fällt es dann auch oft an Geld. Und Politik entscheidet, also der Nationalrat oder das Parlament entscheidet auch über Geld oder nicht nur über Gesetze. Und da würde ich mir andere Priorisierungen wünschen. Es fehlt eigentlich nicht. Es fehlt schon viel Geld, aber so viel auch wieder nicht. 300 Millionen pro Jahr. Damit könnte man, also ist schon viel.
Ja, oder? Nein, aber jetzt für einen,
aber also, wenn man es so verglichen mit anderen Ausgaben, ja. Damit könnte man eigentlich schon die meisten Ziele erreichen von der aber Strategie.
Kommt halt dazu, dass jetzt gerade halt alles woanders hinfließt, ob in Rüstung oder in weil wirtschaftlich es schwierige Zeiten gibt etc. Na, wahrscheinlich wird dann dort am ehesten.
Und was auch noch eben, was Politik auch machen könnte, ist eben Subventionen, die Biodiversität schädigen. Also jetzt, die sind nicht absichtlich gesprochen worden, um absichtlich Biodiversität zu schädigen, sondern sie fordern andere Dinge. Das sind jetzt einige identifiziert in der Schweiz, oder? Und wir haben in unserer Studie 40 Millionen Subventionen, die Biodiversität schädigen, festgestellt. Der Bund hat 12 Millionen, die wirklich tatsächlich 12 Milliarden, Entschuldigung, Millionen, das ist viel zu wenig.
Ja, Milliarden. Das wäre jetzt noch okay.
Milliarden. Also das sind wirklich Subventionen, die
schädigen.
Die schädigen. Aber die abzubauen ist unglaublich schwierig. Also wirklich schwierig.
Es steht wahrscheinlich eine große Lobby dahinter oder mehrere.
Genau. Es stehen Lobbys dahinter und
große Lobbys,
die Leute haben auch damit gerechnet oder Investitionen gemacht, basierend auf den Subventionen. Es ist wirklich schwierig, Subventionen wieder abzubauen.
Aber nochmal, also immer 300 Millionen, nochmal, ist viel Geld, logischerweise. Also dort würden wir eine dritte Staffel dafür machen, für 300 Millionen. Aber für einen Staat wie jetzt die Schweiz, oder wenn ich es jetzt auf Liechtenstein anbringe, reden wir wahrscheinlich im Liechtenstein. Aber wenn wir noch von 30 Millionen reden würden, im Liechtenstein wäre ja Faktor 10, ist wahrscheinlich immer noch viel zu viel. Also es ist ja dann verglichen mit der Staatsausgabe nichts. Und da muss man sich ja schon fragen, also wenn jetzt hier ein Vertreter von Wirtschaft wäre, würde ich fragen, ja, ich sollte und du, lieber Staat, dir ist ja nichts wert. Also finde ich schon noch schwierig. Das ist jetzt ja keine Frage an dich, es wäre jetzt eine Frage an Politik, sondern ja. Da müssen wir einfach walk the talk, oder? Wäre ich mal gut.
Ja. Also eben, ich kann es nicht ändern, leider.
Ja, natürlich nicht.
Dann kommen wir zu einem Thema, was vielleicht hoffentlich ein bisschen positiver besetzt ist, nämlich das Spannungsfeld Wissenschaft und Forschung. Ist das auch, natürlich gibt es da auch, nehme ich an, Finanzierungsthemen oder sowas, hat sich da, wie ist der Stand heute für Biodiversität in dem Bereich?
Also natürlich, Wissenschaft ist direkt von der Finanzierung abhängig. Wir in der Schweiz gibt es jetzt ein neues nationales Forschungsprojekt, Programm. 82 Biodiversität und Ökosystemleistungen, das ist super. Wirklich, die Projekte haben jetzt alle gestartet. Sie sind interdisziplinär mit Partnern aus der Praxis.
Also da nur so ein Projekt einmal beispielhaft nennen, wie so ein Projekt ausschaut, das jetzt.
Also zum Teil Beispiel eins kenne ich. Das schaut den Biber an und wie über den Biber geredet wird.
Ja.
Also eben negative Narrative über Biodiversität.
Ja.
Und was das für Auswirkungen hat, ja. Das ist eine Literaturwissenschaftlerin, die das leitet.
Könnte man bei uns auch forschen zum Thema Biber. haben wir auch einiges da. Kommunikation gehabt.
Ja, genau. Das ist ein Kommunikationsprojekt, genau. Ja.
Ja.
Und gibt es Fluktuationen? Man hat ja auch immer wieder gehört, dass jetzt viele Universitäten in Amerika, Universitätsprofessoren auswandern etc. Ist das oft in dem Bereich auch spürbar, dass jetzt in der Schweiz oder auf sonstigen Lehrstühlen plötzlich Fachleute, Professoren sind, die man vielleicht sonst nicht bekommen hätte?
Bis jetzt noch nicht, aber ich habe von einem gehört, aber der vielleicht in die Schweiz kommt, ja.
Okay, ein spannender Mensch.
Also ein sehr spannender Mensch, ja.
Okay.
Ja. Keine Namen. Keine Namen, weil es noch nicht sicher ist. Okay.
Aber immerhin, dann hätte es auch was Positives, ja, wenn die Leute in die Schweiz kommen. Könnte die Wissenschaft mehr tun, wenn sie mehr Geld hätte? Logischerweise, man könnte wahrscheinlich mehr forschen etc. Oder müssen wir einfach auch mehr auf die Wissenschaft hören? Was wäre der größere Wunsch?
Also mehr hören. Also mein Wunsch wäre das, weil ich ja an der Schnittstelle arbeite, oder? Ich forsche selber eigentlich nicht, sondern synthetisiere Forschungsergebnisse und versuche die aufzubereiten. Mehr forschen natürlich auch. Also was der Weltbiodiversitätsrat auch Tolles macht, ist Wissenslücken aufdecken. Nachdem man quasi die ganze Landschaft angeschaut hat, alle Publikationen zu dem Thema, dann sagt man konkret, okay, aber dazu wissen wir wirklich zu wenig, um handeln zu können. Und das ist schon wertvoll, weil da werden dann gezielt Lücken gestopft, die von einem großen Gremium entdeckt wurden. Und da gibt es jetzt Forschungsförderer, Biodiversität Plus zum Beispiel, die genau dann diese Forschungslücken aufnehmen und dazu Programme ausschreiben. Mhm. Das finde ich irgendwie sehr wertvoll.
Mhm. Ich muss leider auch das Dauerthema einbringen noch bei der Forschung, weil es mich einfach interessiert. KI-Thema, nämlich erleichtern, dass es irgendwie mit Monitoring etwas ist oder dass man, oder ist das in deinem Forschungsalltag noch zu geringen Anteilen vorhanden?
Ich habe neulich an der Hochschule St. Gallen einen Vortrag gehalten zu Biodiversität und dann gab es nachher noch Vorträge von den Studierenden und ein Vortrag war zu KI und Biodiversität. Das war wirklich interessant. Also viele neue Sachen erfahren. Also es kann sehr nützlich sein, genau für Monitoring, diese Unmengen an Daten auszuwerten. Und ja, man kann es sehr gut nützen, denke ich. Also haben auch die Studenten jede Menge Felder festgestellt.
Du verwendest es kaum?
Einfach zu Inspiration manchmal.
Oh.
Aber noch wahrscheinlich zu wenig effizient. Also,
Ja, wir viel wahrscheinlich von uns. Also eigentlich haben wir viel wissenschaftliche Erkenntnis, wo man vielleicht zu wenig drauf lässt. Wir haben gute Gesetze. Uns fehlen ein paar Millionen vielleicht noch oder so. Aber vielleicht eine blöde Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, nein, du wärst einen Tag Königin der Schweiz. nicht Bundespräsidentin, sondern wirklich, egal was kostet, irgendwas, wo wirklich der grösste Hebel wäre. Was würdest du ändern, das Thema Biodiversität in der Schweiz, der Schutz von der biologischen Vielfalt, also Wiederaufbau wahrscheinlich sogar, wirklich einen Push überkäme? Was wäre, gibt es diesen magischen Hebel, den man umlegen könnte?
Also, ein Tag reicht wahrscheinlich nicht.
Aber gut, okay, also wir verlängern, wir hängen mal einen Monat. Eine lange Tuschione.
Also ich glaube, Biodiversität muss aus der Naturschutzecke raus, oder? Und es muss eigentlich in alle Köpfe und bei allen Entscheidungen muss es mitgedacht werden. Das ist eigentlich das Ziel. Das wirklich, und das nennen wir Mainstreaming und da gibt es irgendwie, ja, eigentlich noch schon recht gute Erfolge. Also zum Beispiel der neue Aktionsplan in der Schweiz, der hatte schon so Prüfaufträge für andere Bundesämter, was bis jetzt noch nicht, also sonst hatte man das Bundesamt für Umwelt das alleine gestemmt, aber jetzt haben sie wirklich Prüfaufträge rausgegeben. Ihr schaut mal Planung, Raumplanung muss auch biodiversitätsintegrierend sein oder solche Dinge. Da, Ja.
Also dass es so interdisziplinär wird, dass es überall mitgedacht wird.
Ja. Würdest du als Königin mit Verboten, Gesetzen, Verordnungen arbeiten oder ist das nicht der richtige Weg?
Ich glaube schon, ja. Ein paar Regulierungen könnten nicht schaden. Ja. Und Geld. Ja.
Wo genau würdest du sagen, wo geht es nur über Gesetz und wo geht es über Überzeugungsarbeit?
Also bei der lokalen Umsetzung geht es eigentlich nur mit Überzeugungsarbeit. Also, das ist zum Beispiel, ich kenne den vom Naturnetz Pfannenstiel. Das Pfannenstiel ist so eine Region nördlich vom Zürichsee. Und das ist so ein Zusammenschluss von mehreren Gemeinden, eigentlich fast so ungefähr schon die Größe von Liechtenstein, nicht? Gell? Ja. Und das wirklich so zwischen Kanton und Gemeinde, oder Gemeinden sind oft allein und zu klein und zu schwach. Kantone sind zu weit weg von der Materie und die sind genauso an der richtigen Stelle, habe ich das Gefühl. Und die reden dann wirklich, haben gute Beispiele und sie reden mit jedem, der irgendwie Land besitzt. Und das meiste Land besitzen Private dort, oder? Der Kanton hat selber gar nicht so viel Fläche und man muss wirklich mit jedem reden und bei jedem sein kleines Potenzial ausnutzen. Mhm. Und die haben schon enorme Erfolge erreicht und ich denke, das geht nur mit Überzeugungsarbeit, das geht nicht mit Regulierung, aber eben so Sachen wie Subventionen abbauen, kann man einfach am Rad drehen.
Also Kombination aus vielleicht wieder grossen Themen, dann muss man regulieren, aber die Überzeugungsarbeit lokal, wir sind ja auch super gut ummacht, muss man sagen, wo ja wirklich auch bei der Jungen oder auch bei der Alten, Älteren ansetzt und versucht, ein bisschen Verständnis für die biologische Vielfalt zu wecken.
Was hast du gesagt?
Genau, also die Kombination macht es eigentlich aus, dass man versucht, wirklich auch.
Gibt es eigentlich, man kennt das von der EU, in Brüssel, dass es so Lobbyisten gibt für, keine Ahnung, Auto, Chemie und was auch immer. Gibt es sowas wie Lobbying für Biodiversität?
Ich kenne ein paar, aber sind leider nur sehr wenige. Also werden einfach von NGOs gezahlt.
Ja.
Oder haben einfach so ein Wandelhallen-Badge irgendwie von einem Nationalrat bekommen. Also es gibt wenige. Und ich weiß nicht, ob das, manchmal würde ich es mir schon wünschen, mehr Lobbyisten für Biodiversität, wobei es ist wirklich das, was immer als letztes kommt oder so. Mhm. Ich habe mal den Titel von einem Podcast, der hieß irgendwie, immer ist etwas wichtiger als Tiere und Pflanzen.
Ja.
Und das eben, denen eine Stimme zu geben,
ist leider wahrscheinlich ja so, weil es halt eben, was man am Anfang sieht, mit der Wahrnehmung vielleicht nicht so dringlich ist, wäre jetzt halt Problem, wo wir gerade aktuell haben, oder das Problem, oder ich habe halt gar kein Geld, oder wir machen es dann nächstes Jahr. Und
immer ist was wichtiger.
Ja, es ist eigentlich nicht gut. Aber
Wo würdest du aber sagen, dass ein Konsens herrscht, oder beziehungsweise dass Länder, Kontinente an einem Strang schon ziehen? Was ist spürbar, dass gewisse Dinge nicht mehr reversibel sind, gewisse Entwicklungen, oder sind wir dann, bin ich dazu hoffnungsfroh, dass das alles noch recht früh oder in einem frühen Stadium ist?
Ja, also Konsens. Wir haben ja Konsens verhandelt. Diese Biodiversitätsziele ist ein Konsens. Wir haben Indikatoren dazu.
Spürt man da, dass da kontinental Unterschiede sind, dass Europa breiter ist als vielleicht Amerika, jetzt aktuell natürlich schon, aber Asien, ich weiß nicht, wie die Situation in Afrika ist.
Es gibt immer unterschiedliche Koalitionen. Es ist natürlich der Nord-Süd-Graben ist schon noch da. Mhm. Aber oft gibt es jetzt eine Koalition, also es gibt die BRICS-Länder, die sind eher schwierig, oder?
So, ja.
Brasilien, Indien, China, Russland. Die sind damals 92, als die Konvention errichtet wurde, zu den Entwicklungsländern gezählt worden und sind immer noch in diesem Topf. Aber sind natürlich keine Entwicklungsländer mehr und haben wie Interessen, die sie einfach vertreten.
Aber einfach nur, wenn du uns einen Einblick gibst, du bist bei diesen Konferenzen dabei, Ist das einfach spürbar, dass da so eine Teilung ist bei den teilnehmenden Vertretern? Wie spielt sich das dann ab in der Entscheidungsfindung, dass man zu einem Entscheid kommt, zu einer Richtlinie kommt?
Ja, also es gibt so wie eine Vernehmlassung, oder? Man hat einen Text, eine Entscheidung, die man verabschieden will, und dann sagen alle Länder, was sie ändern wollen und womit sie nicht einverstanden sind. Der Text kommt in so eckige Klammern. Und am Schluss hat man ganz viel eckige Klammern, ja, und dann muss man die dann wieder wegverhandeln. Ja. Und dann gibt es Länder, die geben nach und sind kompromissbereit. Und dann gibt es Länder, die bestehen darauf. Oder ja, und dann dauert es halt ziemlich lange, ja. Oder man muss zum Teil auch wirklich nachgeben. Mhm. Die restlichen Länder müssen nachgeben. Aber bis jetzt kommt man eigentlich immer noch zu einem relativ klammerfreien Text, so meistens.
Aber ist man sich denn wenigstens beim Problem einig? Also, dass es ein Problem ist und da ist? Oder gibt es schon Diskussionen, dass man sieht, easy, ist doch gar kein Problem, jetzt haben wir halt weniger Schnaken im Schlafzimmer. Also, dass es ein Problem ist, dort ist sich die Gemeinschaft einig.
Ja, ja.
Ist schon. Ja. Aber einfach lösen sollen es die anderen. Oder mit welchem Argument kann man argumentieren, wird argumentiert, ich ändere jetzt nichts in meinem Land. Will ich ein Entwicklungsland bin, oder was sind denn da Argumente?
Es geht dann wirklich um, wie ist es formuliert. Man hat ja auch Handlungsempfehlungen drin oft, oder man kann es stärker formulieren oder schwächer formulieren. Man kann zum Beispiel Abholzung sagen oder man kann Holzernte sagen. Okay, das ist dann so ein Kompromissbegriff zum Beispiel. Ja. Oder es gibt Länder, die wollen das Wort Damm nicht drin haben, weil sie gerade einen neuen Damm gebaut haben. Und so ganz verschieden. Da muss man halt schon manchmal nachgeben, aber halt versuchen, die Substanz nicht zu verlieren.
Also mein größtes Kompliment, dass du die Nerven hast. Ich glaube, ich würde am zweiten Tag abfliegen. Oder alle anderen, etwas von jedem würde wahrscheinlich passieren. Nein, also ist ja schon auch, also wow.
Ja, ich schwanke immer zwischen Verzweiflung und Begeisterung, weil Verzweiflung, klar, weil es wirklich manchmal mühsam ist, und Begeisterung aber schon, weil man am Schluss einen Text hat, der global abgesegnet ist. Das ist schon krass.
Ja.
Oder?
Ja, definitiv. Das funktioniert noch. Mhm. Und mit allen Krisen, wo man hin ist, eigentlich schon noch eben so ein erhalten Mann. Ja.
Ja. Wir haben das eh schon mehrfach auch angeschnitten, dass man natürlich alle erreichen muss. Das ist die Experten und dergleichen. Es muss an jeden einzelnen Menschen herangetragen werden. Also Thema Kommunikation würde mich noch interessieren. Aus deiner Erfahrung, welche sind gute Kanäle, welche haben sich bewährt? Wie kann man dieses klassische, ich weiß nicht, ob man Green Bubble dazu sagen kann, aber wo man sagt, das sind dann die sich dafür das Thema sowieso interessieren. Wie kann man das am meisten erweitern, durchlässiger machen? Wie würdest du das beurteilen?
Also gute Kanäle, es kommt drauf an, also was wir machen, sind so Faktenblätter zum Beispiel. Mhm. Da schauen wir natürlich, was ist genau das Zielpublikum, was brauchen die, wie können wir das Wissen so aufbereiten, dass es nachher nützlich ist. Mhm. So, oder? Das ist Grundregeln von Kommunikation. Und jetzt haben wir gerade einen Bericht rausgegeben zum Zustand der Biodiversität. Ein Riesenbericht. Und den haben wir jetzt auch extra so online aufbereitet, dass man ihn ganz leicht online lesen kann, auf dem Telefon, überall. Man kann die Grafiken runterladen und für Vorträge benutzen. So.
Darf ich jetzt kurz, leicht verdaulich, auch für jemanden, der jetzt nicht im Thema drinnen ist? Oder?
Ich bin schon, ja. Ja. Also wir haben mit einem Wissenschaftsjournalisten gearbeitet und es ist schon, die Texte sind schon, ich finde schon gut verständlich, ich hoffe. Ja.
Aber nicht leicht verdaulich. Weil
verdaulich ist eine andere Frage.
Ja.
Genau, zeigt auch viele positive Beispiele auf und gibt eben so Best-Practice-Beispiele am Schluss. Und was kann man jetzt tun? Oder man kann ja nicht nur immer sagen, wie was nicht gut ist, sondern muss auch schauen, wie man es wieder besser machen kann oder wie man es verbessern kann. Ja.
Nutzt ihr da auch so die klassischen Social Media stärker? Mhm. Wie schaut das aus?
Also wir nutzen vor allem LinkedIn und ein bisschen Blue Sky. Aber, ja.
Aber so mit Influencern oder mit irgendwelchen, nee,
da arbeitet jetzt noch nicht. Nein. Und auch Videos und ja, sowas nutzen wir bisher nicht. Wir denken immer darüber nach, wie man kleine Filmchen machen kann, die eben Einblick gegeben in Biodiversitätsforschung auch oder was fasziniert Leute an einzelnen Organismengruppen. Mhm. Da könnte man super Filme machen, aber bis jetzt haben wir es noch nicht gestemmt.
Ja, ist natürlich nicht einfach, ist auch noch nebenher auch noch zu machen, weil man muss sich wirklich damit auseinandersetzen und manchmal wahrscheinlich auch über wissenschaftlicher eigener Schatten springen und wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, jetzt machen wir es vielleicht noch simplifizieren, ist wahrscheinlich auch nicht immer so einfach, oder?
Ja, aber einfach jemand zuhören, der in seinem Forschungsgebiet, über sein Forschungsgebiet redet, ist ja schon ein toller Einblick, weil man so Leute, je nachdem, gar nicht kennt oder doch gar nicht gewusst hat, dass es überhaupt Schwebfliegen gibt und wieso kennt man dann auch keinen Schwebfliegenspezialisten zum Beispiel.
Ja, aber du hast vorher gesehen, man muss den Leuten immer aufzeigen, was sie machen können. Und ganz konkret jetzt, ich habe ja schon viel gemacht für die Biodiversität und für die biologische Vielfalt von uns, 52%, haben ja schon was gemacht. Aber geben ihr dort auch so Tipps? Also sind eure Ansprechpersonen auch Menschen wie der Paul und ich? Oder ist es eher die Gesellschaft an sich? Oder hättest du uns jetzt ganz konkrete Tipps? Also, wie man es besser machen kann. Oder natürlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Also wir geben schon Tipps. Ja. Mhm. Also wir versuchen nicht vorschreibend zu sein. Also relevant, aber nicht vorschreibend.
Mhm. Nicht den Zeigefinger.
Genau. Mhm. Und, ja, genau. Also was ihr konkret machen könnt, um diese
Biodiversität zu verbessern. Ein, zwei Tipps, ja.
Kein Essen wegschmeißen.
Okay.
Das Food Waste ist sicher. Überhaupt die Ernährung ändern, ja, je nach pflanzenbasierter. Das sind schon mal große Hebel. Konsum reduzieren. Wirklich, das sind so sehr wichtige.
Brauchst du davor irgendeinen Wechsel im Mindset, deiner Meinung nach, dass man sich die Dinge überhaupt bewusst macht?
Ja, ich denke schon, sonst schafft man es nicht. Ja,
ja.
Mhm. Genau. Man muss irgendwie die Auswirkungen von dem, was man konsumiert, wenn man die kennt, das haben wir eben auch versucht, in so ein internationales Ziel zu gießen, Konsumreduktion. Wenn man weiß, was das für Auswirkungen hat, dann schafft man es vielleicht eher. Ja.
Mhm. Mhm. Also wirklich die Leute darauf aufmerksam machen, dass man es einfach zieht und von sich aus selber entscheidet, dass sie ändern und eben im Bereich, wo man vielleicht nicht in erster Linie damit kombiniert, wo wir aber auch schon in den verschiedenen Podcasts und im Supergut haben können, beleuchten. Ja.
Und was auch wichtig ist, Naturerlebnisse zu haben und weiterzugeben oder an Kindern weiterzugeben, weil das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man es gar nicht kennt, dann will man es gar nicht schützen, oder? Das ist eigentlich, finde ich, das Zentrale.
Mhm. Das ist ein Kernpunkt auch von der Initiative, Supergut.
Ja.
Mit den Labs, die unterwegs sind, heute nicht mehr da sind, sondern schon in Aktion. Also das sind diese einzelnen Initiativen, sowas, du hast es vorhin auch schon gesagt, das regional, örtlich, da funktioniert es wunderbar, dass das einfach von Mensch zu Mensch getragen wird und angreifbar wird. Das ist sehr wesentlich, nehme ich an. Auch wenn du praktisch von oben, von den ganzen Konferenzen und Politik und Wirtschaft und Wissenschaft kommst, ist diese Richtung eine sehr, sehr wesentliche und entscheidende.
Bottom-up, ja, genau. Mhm.
Eigentlich ist die perfekte Zusammenfassung von der letzten zehn Podcasts, was man machen sollte. kann man sagen, nein, wir haben wirklich ganz viel von diesen Themen gestreift und super gut wird und ganz sicher viel von diesen Themen weiter beleuchten. Aber von ihm her, Paul, König der Schlussfragen.
schon?
Ja,
ist
ja,
schon soweit.
Es ist schon soweit. Wieso hast du noch gar nicht überlegt? Der Paul hat immer sehr gute Schlussfragen.
Okay.
Und es ist immer so, du erklärst es, wie es läuft.
Also, ja, es gibt eine Schlussfrage, die nicht nur an die Expertin gerichtet wird, sondern die wir alle beantworten. Und die wäre heute, weil wir das als würdigen Abschluss dieser 10 Podcast oder 5 Podcasts der zweiten Serie, frage ich dich zuerst, Peter, und die Frage wird dir vielleicht bekannt vorkommen, warum ist Biodiversität respektive biologische Vielfalt super gut?
Da habe ich schon mal eine Antwort drauf gegeben, aber ich weiß nicht mehr, was ich dort geschrieben habe. ich sage es mit sehr rüden Worten, aber das dürfen wir vielleicht, und vielleicht, weil wir ohne sie am Arsch sind.
Mhm.
So einfach ist es.
So einfach auf
Leider muss man es vielleicht auch so sagen, dass es gehört wird. Es ist ja so, es habe ich gelernt in den letzten Jahren, seit ich bin super gut am Rande immer wieder mitmachen darf, wie wichtig das ist und wie man es massiv unterschätzen. Und darum ist es super gut, die biologische Vielfalt oder die Biodiversität. Paul, warum ist es denn bei dir?
Das ist, um das nur zu sagen, wir sind beide Supporter der Initiative und da ist das in einem kleinen Fragebogen als Frage drinnen.
Okay.
Und ich habe dort geantwortet, weil am Ende des Tages niemand mit Einfalt und Monokultur geholfen ist. Und das hat es für mich nach ein bisschen Überdenken, Nachdenken sehr gut auf den Punkt gebracht. Thema Einfalt. Ich halte das Gefühl, ich glaube, dass wir als einfältige Menschen oder mit einfältigen Sichtweisen nicht mehr weit kommen. Die Welt ist zu komplex, ist zu vernetzt etc. Und ich habe auch den guten Spruch gehört, Einfalt ist das Gegenteil von Weltklugheit. Und ich glaube, dass es diese Weltklugheit einfach braucht. Das heißt, das setzt sich zusammen für mich aus Wissen, Erfahrung, Handeln, damit man einfach hier diese ganzen Herausforderungen bewältigt. Und wenn ich geschrieben habe oder gesagt habe, Monokultur als Gegenthese oder als Gegenbild, da brauche ich nur an ein Bild zu denken. Das ist am einfachsten. Du hast es gesagt, man muss es einfach nur erleben. Ich bin vor vielen Jahren sogar, da war das Wort Biodiversität, glaube ich, noch gar nicht erfunden, durch Agrarwüsten gefahren. Und das war wirklich totes Land. Da war ab und zu ein vereinzelter Windschutzgürtel, sonst reine Ackerfläche, kein Leben, nichts. Und dann am nächsten Ort war plötzlich das Gegenteil. Da war plötzlich kleine Strukturen, Wäldchen, Gewässer, Hecken, Brachen und so weiter, aber auch Landwirtschaft. Und das war so spannend, weil das von einem Dorf zum anderen anders war. Und ich habe das dann auch recherchiert. Und das Spannende war, das hat ein deutscher Industrielle, der sich dort niedergelassen hat, bezahlt, den Landwirten, hat gesagt, ich möchte, dass das dort so ausschaut. Einerseits, weil er der Natur was Gutes tun wollte und andererseits, so ehrlich muss man sein, ein großer Jäger. Und der hat gesagt, natürlich, man hat es auch gesehen, man ist durch die Landschaft gefahren, dort ein Hase, da ein Fasan, da ein Reh. Und, aber es war nur so ein unglaublicher Augenöffner, weil man einfach gesehen hat, wie das eine ausschaut und wie das Biodiverse ausschaut und was das für blühendes Leben ist. Wie wenn man von einem Schwarz-Weiß-Film zu einem farbigen Film kommt. Und das hat mich auch als Bild, denke ich, an Biodiversität, kommt mir da sofort in den Sinn. Gut, jetzt habe ich sehr lang geredet, aber deswegen...
Immer gerne von dir.
In Fahrt. Die entscheidende Frage jetzt nun auch an dich zur Wiederholung. Warum ist Biodiversität super gut?
Das ist unsere Lebensgrundlage. Das ist eigentlich... Und ich finde es... Und wir sind selber Natur, also diese Trennung, das könnte man auch mal langsam aufheben in der westlichen Denkweise. Mhm. Und ich finde es wichtig, dass es noch was gibt, was größer ist als wir selber. Mhm. Und was anders ist als wir selber. Ja.
Danke vielmals. Also wir sind selber Teil von der biologischen Vielfalt, sollte man nicht vergessen, vielleicht momentan ein bisschen problematischer Teil, gerade aktuell.
Dominant.
Aber wir sind nicht dort drin, sondern es betrifft uns alle. Vielen, vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden bist, in dem letzten Teil von der zweiten Staffel. Vielen Dank auch an dich, Paul. Es ist wieder sehr, sehr beglückend gewesen, mit dir den Podcast zu machen. Und ich bin gespannt, ob es eine dritte Staffel gibt und welche Erfolge du in deinem Umfeld denn endlich berichten kannst, dass du auch biologische Vielfalt gefördert hast auf deiner Terrasse.
Lass dich
überraschen. Weil ich mich nur erinnere daran, ich habe keine Tue mehr ums Haus. Vielen Dank auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, allen, die live da vor Ort sind. Danke vielmals und jetzt dürfen wir, wenn ihr wollt, uns auch noch einen Applaus geben. Nein, nicht uns, sondern unserem Gast, der Eva Spehn. Danke vielmals. Thank you.